Guten Morgen, liebe Gemeinde. Diese drei Herrschaften und ich begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Der eine oder andere wird sie kennen. Ostergarten, die waren jetzt längere Zeit im Kellerurlaub und sind heute wieder da. Und was es damit auf sich hat, das werden wir in der Predigt erfahren, die heute Sebastian Tatschuk hält. Er ist von der Theologischen Hochschule in Eversbach zu uns gekommen. Wir freuen uns sehr, Sebastian, du bist uns ja gut bekannt und vertraut und es ist schön, dass du hier heute die Predigt hältst. Wir haben Übersetzungsmöglichkeiten in verschiedene Sprachen und da bitte ich jetzt mal die beiden, die ich angesprochen habe, nach vorn zu kommen. Persisch hatte ich auch noch angefragt. Ah, er ist noch nicht da. Gut, dann, wenn er kommt, sagst du ihm Bescheid. Danke. Wir wollen in der Zukunft jetzt Übersetzungen anbieten in verschiedenen Sprachen. Das hatten wir schon einmal angesagt, heute die zweite Ansage dazu. Es wird so sein, dass wir auf zwei Spuren in jedem Gottesdienst zwei verschiedene Sprachen übersetzen können. Und diese Sprachen werden jeweils angezeigt. Hier vorne in Zukunft steht das vor dem Gottesdienst an der Wand. Und wir haben die Möglichkeit, da kommt Persisch. Wuta. Jo. Dagmar, du sprichst mehrere Sprachen und deswegen bitte ich dich, kurz die Ansage zu machen, was ich gerade gesagt habe, für die, die eben mich jetzt gerade nicht verstanden haben.
Das ist zwar mächtig übertrieben, viele Sprachen. Now I'm addressing you English-speaking people. Last Sunday we announced that we are ready to do translation in various languages. And the languages are English, French, Arabic, and Farsi. So whenever you know anybody who is interested in one of these languages, please tell him that we are ready. The equipment is ready and the translators, I hope, are also ready. And we only can do two translations during a service and these two will be written there on the wall before the service starts. And maybe we put some notes at the entrance so that everybody knows, today my language is there. So that was in English. And now, maintenant, je vais essayer de parler français. Mes frères et mes sœurs, peut-être vous connaissez quelques personnes qui parlent anglais, français, arabique ou farsi. Si c'est vrai pour vous, annoncez ce que je vous dis maintenant à ces personnes. Notre technique est prête pour la traduction et chaque dimanche, nous pouvons faire les traductions dans deux langues. Et ces deux langues, vous pouvez voir là, ou peut-être avec sur un papier à l'entrance.
Danke.
Merci.
Bleib mal noch stehen. Ja, wir haben also verschiedene Übersetzer verschiedener Sprachen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und die werden sich, wie gesagt, auch abwechseln. Bisher, glaube ich, sind manche von uns zumindest im Englischen noch mitgekommen. Beim Französisch wurde es dann für die meisten von uns sehr knapp. Und ich glaube, jetzt wird es fatal. Jetzt kommt noch eine weitere Sprache und das ist Persisch oder Farsi.
Guten Morgen zusammen. Salam behamegi. طبق اینی که من الان متوجه شدم از هفته آینده اینجا ترجمه میشه به زبان فارسی و اگر کسی زبان دیگه هم میخواد انتظار داره که داشته باشه میتونه که تقاضا بکنه اون زبانم براش ترجمه بشه. مرسی.
Alles klar, ganz herzlichen Dank euch. Ja, wir haben aber auch in der letzten Woche ganz Besonderes erlebt. Wir halten eine kleine, kurze Rückschau und das macht David Müller.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es geht genau um die Woche vor 2 Wochen. Da war hier nämlich eine Menge los im Gemeindehaus. Die Crossover-Wohnwoche hat stattgefunden. Das heißt, dass knapp 40 Leute eine Woche lang hier in dem Gemeindehaus geschlafen haben, morgens aufgestanden sind, gefrühstückt haben, dann raus zur Ausbildung, Arbeit, Studium, was auch immer, zurückgekommen sind. Und jeden Abend gab es dann warmes Essen in Gemeinschaft und einen Gottesdienst mit viel Lobpreis und einem Input. Und wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Das Thema war All-In. Es ist so ein bisschen abgekupfert von dem Pokerspiel, wo es den Moment gibt, man hat so Chips vor sich und die repräsentieren, wie gut man im Spiel ist. Und dann ist das dieser Moment, wo man sagt, ich schiebe jetzt alles in die Mitte, ich gehe, setze alles auf eine Karte und entweder kann man dann das Spiel gewinnen oder man fliegt raus. Und genauso gibt es in unserem Leben Entscheidungen. Gott, der schon Entscheidungen für uns getroffen hat und wir Entscheidungen treffen können. Und wir sind super dankbar für diese Zeit. Erstmal, dass wir das überhaupt hier machen dürfen. Das ist immer ziemlich laut und die hier, glaube ich, dann auch wohnen im Gemeindehaus, die kriegen dann immer ziemlich viel ab. Wir sind sehr dankbar dafür, aber auch, was alles passiert. Und da habe ich 2 Highlights. Das ist zum einen für mich die Gemeinschaft. Das ist einfach super schön, wie die Gemeinschaft so zusammenwächst über eine Woche. Dann am Samstag, wenn alles vorbei ist, denkt man sich so, boah, ich habe diesen Laden so satt und man ist froh, nach Hause zu gehen und denkt so, jetzt brauche ich eine Woche Urlaub. Und dann am Sonntag denkt man aber irgendwie schon wieder, ja, jetzt ist Crossover und ich kann wieder zu Hause ankommen. Und dann ist es wieder richtig cool. Das 2. Highlight, Gott bewegt. Wir haben 1 Woche lang Zeit, so richtig an unserem Glauben zusammenzuarbeiten. Fragen zu stellen, tiefer reinzuwachsen, irgendwie richtig Feuer zu empfangen und in diesem Feuer, das wir fangen, wirklich Entscheidungen zu treffen. Und das sieht man an der Gemeinschaft, wie Entscheidungen getroffen werden, aber auch an den einzelnen Leuten. Und das ist einfach eine super schöne Sache, wenn wirklich einzelne Personen sich im Crossover dann entscheiden, wirklich Schritte mit Gott zu gehen. Nun ist es so, wenn ich nicht hier vorne stehen würde, würde wahrscheinlich die Gemeinde gar nichts davon mitbekommen. Und mir ist es total das Anliegen, dass wir als Gemeinde immer mehr zusammenwachsen. Und deswegen haben hier schon so ein paar Aktionen stattgefunden dieses Jahr und auch letztes Jahr, dass wir zusammen Volleyball gespielt haben, dass draußen Essen angeboten wurde. Und das soll auch weitergehen. Heute Abend werden wir das EM-Spiel gucken, das erste Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir haben erst Crossover und jeder ist dann herzlich eingeladen, ab 8:45 dann einfach unten ins Café Q zu kommen und dann schauen wir uns zusammen Fußball an. Die 2. Aktion, die mir voll am Herzen liegt, die wird in 2 Wochen stattfinden. Und zwar werden wir da wieder das Gemeindebrunch haben. Und viele von euch kennen das wahrscheinlich schon, einige vielleicht auch nicht. Das heißt einfach, dass wir in 2 Wochen ganz normal Gottesdienst haben und dann wir alle zusammen als Gemeinde Mittag essen wollen hier. Jeder bringt dafür einfach was mit. Das heißt, wer mitmachen will, bringt auch was zu essen mit. Und dann teilen wir das alles, stellen das alles auf einen Tisch. Und wenn jeder was mitbringt, sollten wir auch auf jeden Fall genug haben. Wir werden zusätzlich noch den Grill anschmeißen. Die Getränke werden Wasser, Apfelschorle, Kaffee von der Gemeinde gestellt. Wenn einer noch mehr Getränke haben will, dann kann er etwas mitbringen, dann lieber auch ein bisschen mehr, dann kann er das auch noch teilen. Genau, das Ganze findet in 2 Wochen statt. Die Esther Neufeld wird an dem Wochenende predigen und die wird dann auch da sein und dann kann man super mit ihr eben während diesem Gemeindebrunch in Kontakt kommen. Also in 2 Wochen, tragt euch das im Kalender ein und ich hoffe einfach, dass wir als ganze Gemeinde am Start sind und das ein riesiges Ding wird. Dankeschön.
Ja, wir freuen uns, dass ihr so toll am Start seid als junge Leute. Da möchte man ja also wenn heute Abend beim Länderspiel ein paar Graumelierte da auflaufen, dann have mercy. So, gibt weitere Ansagen und zwar haben wir das Bürgerforum unserer Gemeinde ja eingerichtet, um eine Plattform zu haben für die Bürger hier des Ortsteils der Stadt Dortmund, aber auch für unsere Freunde und Bekannte, dass wir mit Gemeindegliedern mit uns in Begegnung kommen können. Und dazu haben wir jetzt am kommenden Dienstag, dem 14. Juni, um 19.30 Uhr ein ganz aktuelles Thema gewählt, nämlich Muslime und Christen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Dazu haben wir Dr. Roland Werner eingeladen, der als Orientalist sehr profunde Kenntnisse hat in diesem Bereich und wir freuen uns sehr, dass er am Dienstag hier bei uns sein wird. Es gibt dazu auch Flyer, die außen ausliegen, auch die folgenden Daten oder Programme, Programmpunkte in den nächsten Monaten stehen in diesem Flyer darin. Etwas unglücklich ist, dass wir am selben Tag, am 14. Juni, auch im Stern im Norden den internationalen Gesprächsabend haben. Der hat sich jetzt auf Dienstag eingependelt, findet da regelmäßig statt. Und wer also die Praxis liebt, der ist ganz herzlich eingeladen, dabei zu sein. Internationaler Gesprächsabend mit Flüchtlingen im Stern im Norden, ebenfalls am kommenden Dienstag, 14. Juni, beginnt aber schon um 19 Uhr. Am Donnerstag, dem 16., um 15 Uhr fährt der Seniorenkreis in den Rombergpark. Das ist immer eine schöne Sache, wenn wir da gemeinsam unterwegs sind. Ja, wer da mal mitkommen will, herzlich eingeladen. Und wir freuen uns über jeden, der diese Arbeit unterstützt. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mal reinschauen. Auch Jüngere sind erlaubt, auch Jugendliche dürfen mit. Mal sage ich jetzt einfach mal so. So, dann haben wir den biblischen Unterricht, meine letzte Ansage. Die Verabschiedung aus dem biblischen Unterricht haben wir hier am Sonntag, dem 19. Juni, im Gottesdienst. Immer ein Highlight unseres Kirchenjahres. Wer Jugendliche in dem Alter hat und sagt, die sollten jetzt mal in den biblischen Unterricht gehen, die sind herzlich eingeladen, sich an Tabea Lanske zu wenden. Die Anmeldung ist möglich bis zum 26.06., also Ende des Monats. Überraschend tun uns immer wieder unsere zukünftigen Nachbarn, die Aldi-Leute, die hier die große Baustelle eröffnet haben. Das sind ganz nette Jungs, die fahren überwiegend Bagger. Und die haben uns auch die Wand da hinten weggenommen. Und jetzt haben wir vereinbart, dass die Wand unseres Pferdeschuppens wieder neu aufgebaut wird. Das hat Aldi für uns übernommen. Da wird also teilweise das Dach erneuert. Es wird eine neue Wand hochgezogen, verputzt. Alles super. Das Thema ist nur der Punkt, wir wissen jetzt ganz kurzfristig, dass das am Montag stattfinden soll. Und deswegen brauchten wir nachher ganz kurzfristig einige Leute, die mit anpacken, damit wir den Pferdeschuppen, die Tische, die da drin stehen und andere Dinge raustragen, damit die Handwerker am Montag dann da loslegen können. Das ist also in unserem ganz eigenen Interesse, dass sie das am Montag machen können. Danke für alle, die danach dem Gottesdienst kurz mit anfassen. Und ein letztes noch. Wer der ein und andere kennt, Louis Sander, und vielleicht wisst ihr auch, wie alt er ist. Wenn ihr auf unsere Homepage geht, da ist der Louis 12. Mittlerweile ist er aber 19. Und alle, die auf unserer Homepage fotografiert sind und abgebildet, sind doch irgendwie älter geworden. Das wollen wir korrigieren. Und das heißt, wir werden demnächst noch einmal Fotosessions hier durchführen. Wir haben darüber in der Mitgliederversammlung gesprochen vor einiger Zeit. Nicht jeder möchte abgelichtet werden auf solchen Bildern. Wenn ihr das also nicht wünscht, dann sagt dem Fotograf Bescheid oder entfern dich einfach aus dem Bild. Das ist leichter für uns. Und dann wirst du eben nicht abgelichtet. Alle anderen, die sagen, macht mir nichts, die haben die große Chance, demnächst weltweit im Netz zu sehen zu sein. Ganz herzlichen Dank. Das waren die Ansagen. Und jetzt begrüßen wir unseren Gott und Herrn, dem dieser Gottesdienst ja im Besonderen gilt, und wir singen das Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Wir beide waren einen Tacken zu früh und jetzt kommt noch etwas einen Tacken zu spät. Nämlich, wir werden nach diesem Gottesdienst draußen Würstchen für euch grillen. Und wer nicht nur den Schuppen ausräumen will und dafür Kraft braucht, alle anderen sind auch eingeladen, Würstchen zu essen. Und zwar das Geld, was wir dabei einnehmen, das ist gedacht für die Unterstützung des Teamkreises. Wir fahren ja auf Gemeindefreizeit und mit dem Geld, was wir da einnehmen, wollen wir Leute finanziell unterstützen, damit wir alle zusammen dahin fahren können. Also schlag zu im Anschluss an den Gottesdienst. Draußen hier auf dem Vorplatz gibt es Würstchen. So, neben mir steht der Sebastian Tatschuk. Wir kennen dich, glaube ich, allüberwiegend, lieber Sebastian. Aber vor einiger Zeit hast du uns verlassen. Es hat dich in eine Metropole unseres Landes geführt. Sag uns doch kurz, wo du dich da jetzt aufhältst.
Ja, es ist die spannendste Stadt in Deutschland. Eversbach ist sie, 3000 Einwohner hat sie. Die nächste Autobahn ist 30 Minuten entfernt. Es gibt eine. Ich weiß nicht, ob man mehr dazu sagen muss.
Ich habe nur eine Frage. Wie kommt man auf die Idee, in dieses schöne Örtchen zu ziehen?
Also wenn du mit Mann mich meinst, dann eigentlich gar nicht. Irgendwann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, Sebastian, du sollst mal was anderes machen. Technik ist okay, aber schau dir doch mal an, was ich so in meinem Wort geschrieben habe. Und ich habe das nicht so ganz verstanden, habe dann mit Arne geredet und er sagte, ja, guck dir das doch mal an. Und dann bin ich das erste Mal da runtergefahren. Navi ist ausgefallen zwischendurch und dann bin ich irgendwo schon mindestens 15 Minuten von der Autobahn weg, mitten in der Pampa, fahre durch den Wald, habe keine Ahnung, wo ich bin, habe mir natürlich auch nichts ausgedruckt, warum auch, man verlässt sich ja auch sein Handy und habe nur gebetet, Vater, du musst mich jetzt hier durchtragen. Ich fahre jetzt so lange geradeaus, bis das Navi funktioniert oder ich am Ziel bin. Und dann bin ich noch ungefähr 10 Minuten geradeaus gefahren. Ich habe mich echt schlecht gefühlt dabei. Und dann kommt rechts tatsächlich dieses Ortsschild Eversbach. Ein paar Meter weiter ein großes Schild, links zur Theologischen Hochschule. Und dann war ich das erste Mal dort angekommen.
Ja. Genau. Jetzt bist du seit 2 Jahren da?
So ist es, richtig.
Genau. Also die Sprachen sind geschafft, das Grundstudium ist abgeschlossen, alles siegreich verlaufen, super. Einige jüngere Leute werden sich ja vielleicht fragen, Mensch, das ist vielleicht auch etwas für mich, dass ich mich intensiver mit der Bibel befasse, auch mit der Perspektive, als Missionar ausgebildet zu werden oder als Missionarin, als Pastor oder Pastorin. Das kann man an der Theologischen Hochschule tun. Frage an dich, Sebastian, weshalb ist deiner Ansicht nach die Theologische Hochschule in Eversbach empfehlenswert? Es gibt ja auch Bibelschulen, wo man hingehen könnte oder öffentliche Universitäten. Warum gerade diese Hochschule?
Also ich glaube, von Bibelschulen und einer Theologischen Hochschule unterscheidet erstmal die Art und Weise, wie man lernt und was man lernt. An der Bibelschule hat man in der Regel sehr wenig Zeit und dann gibt es Dozenten, Leute, die sich lange mit dem biblischen Thema auseinandergesetzt haben und die präsentieren oder lehren ihre Ergebnisse, die sie rausgezogen haben. Das heißt, sie erforschen und geben das dann an die Studenten, die auf diesen Bibelschulen sind, dann weiter. In Eversbach ist das auch ein Teil, aber in Eversbach liegt der Fokus auf etwas anderem, nämlich darauf, die Werkzeuge zu erlernen, sich selbst einzuarbeiten. Das heißt, wenn wir von einem wissenschaftlich fundierten Studium sprechen, dann sind wir in Eversbach ganz richtig. Wobei Wissenschaft ist nicht alles, Glaube ist ein großes Thema, Gemeinschaft ist ein großes Thema in Eversbach. Gerade dann, wenn die Klausuren anstehen, ich habe Dienstag jetzt die nächste, dann lernt man unglaublich viel zusammen, man unterstützt sich, die Stärkeren in den Fächern, in denen sie es können, helfen den Schwächeren umgekehrt in den anderen Fächern. Wir machen fast alles dort zusammen und das ist ein riesengroßer Segen, den Gott uns dort gibt und dann auch durch diesen, ich sag mal, manchmal anstrengenden wissenschaftlichen Kram durchzukommen.
Der eine oder andere wird ja sagen, ja, Theologie zu studieren, das ist richtig gefährlich, gerade wenn es ein wissenschaftliches Studium ist. Ich habe das dann und wann gehört, wer damit anfängt, der fällt bald vom Glauben ab. Ist das so?
Also ich sag mal, gefährlich ist Folgendes. Unser Kronberg-Forum, da finden unsere Vorlesungen statt und unser Wohnheim, die sind ungefähr 50 Meter auseinander. Und dazwischen ist eine Strecke, die ist nicht überdacht. Und da gibt es Tage, da regnet es tatsächlich. Und dann nicht nass zu werden, das ist schon schon eine Kunst. Also da haben wir schon eine gewisse Gefahr im Studium. Das muss man sagen. Wir arbeiten an einem Tunnel in meinem Kopf. Ich kann die Gefahr gut nachvollziehen, denn gerade viele Studierende auf staatlichen Universitäten berichten davon. Und der riesengroße Unterschied jetzt zwischen der Theologischen Hochschule in Eversbach und staatlichen Hochschulen ist, dass unsere Dozenten alle selbst glauben. Das findet man an staatlichen Hochschulen relativ selten. Und gerade dann, wenn man in Situationen ist, in denen man Fragen hat, Fragen, die man sich nicht so leicht beantworten kann, Fragen, die dann schwierig werden und die kommen in diesem Studium immer wieder, dann ist es ein Riesenunterschied, ob da vorne jemand steht, der sagt richtig und daran beweist sich, dass das alles Unsinn ist, oder ob da vorne jemand steht, der sagt, das ist richtig, das ist eine Frage, aber wir müssen Gott auch zutrauen, dass da Dinge sind, die wir nicht nachvollziehen können, die wir nicht verstehen können. Also ich habe diese Gefahr für mich persönlich nie empfunden und ich werde immer wieder danach gefragt. Ich kann das aber nachvollziehen, wenn man an einer nicht-christlichen Hochschule studiert.
Ja, ganz vielen Dank für den kurzen Bericht. Wir werden nachher eine Sammlung... Wir erhalten gleich, wie schon angekündigt, eine Sammlung, denn unser Bund Freie Evangelischer Gemeinden führt übers Jahr verteilt verschiedene Sammlungen durch, etwa für die diakonischen Aufgaben, für die Kinderarbeit, für Gemeinden im Ausland, die wir gründen, für Mission, Missionare und eben auch für die Theologische Hochschule. Und heute habt ihr die Chance, diese Arbeit und diese tolle Hochschule zu unterstützen. Das tut ihr, indem ihr ganz tief reingreift. Ihr wisst schon, wo rein und davon dann reichlich gebt. Ganz herzlichen Dank nochmal für deinen Bericht. Und jetzt lese ich uns ein Bibelwort, das uns hinführen wird zur Predigt. Der Apostel Paulus schreibt an jüdische Kritiker seiner Theologie: Ich, schreibt Paulus, wurde am achten Tag beschnitten. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer und stamme von Hebräern ab. In Bezug auf das Gesetz war ich ein Pharisäer. Aber über meinen Einsatz lässt sich sagen, ich verfolgte die Gemeinde. Und was meine Treue gegenüber dem Gesetz betrifft, daran gab es nichts auszusetzen. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil, und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gewinnen und ihm zu gehören. Ich möchte mit uns beten, bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, das zählt, dass wir dich gewinnen, in Beziehung mit dir kommen. Vieles ist uns in unserem Leben ganz wichtig. Wir halten das hoch, tragen es vor uns her, so wie Paulus das auch getan hat, bevor er dich kennenlernte. Doch dann hat er erkannt, dass das alles nicht Zentrum seines Lebens ist, sondern das bist du geworden. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, dass du auch Zentrum unseres Lebens bist, dass du Zentrum unseres Lebens wirst. Wir bitten dich, dass wir dich erfahren dürfen und dir nachfolgen von ganzem Herzen. Dazu segne auch diesen Gottesdienst, dass uns dein Geist berührt und wir dich loben und auf deinen Spuren gehen. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und während des Liedes Herr, du gibst uns Hoffnung, legen wir jetzt die angekündigte Sammlung ein. Thank you.
ein bisschen Platz schaffen hier. Ja, ich war lange nicht mehr da und ich kriege auch leider gar nicht mehr ganz so viel mit, was hier in der Gemeinde läuft. Umso schöner, ab und zu E-Mails zu lesen zu dem, was hier geschieht. Und das, was bei mir ankommt und das, was es bei mir erzeugt, ist eine Freude. Nämlich eine Freude über eine Entwicklung, die ich von außen in dieser Gemeinde beobachten kann. Ich habe zum Beispiel von den Flüchtlingen gelesen, um die ihr euch gekümmert habt, an denen ihr Leute gesucht habt, mit denen ihr gesprochen habt. Ich habe davon gehört, wie viele Menschen dort Herzblut investiert haben. Ich lese die E-Mails darüber, dass hier Wohnungen frei werden und Wohnungen gesucht werden und dass man sich gegenseitig im ganz praktischen Alltag hilft. Und ich lese immer wieder E-Mails, in denen ihr Gebetsanliegen austauscht. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was in der Gemeinde früher war, dann muss man einfach sagen, ist das ein total gutes Miteinander und das freut mich sehr. Ein Riesenpunkt, der mich auch freut, ist das neue Gottesdienstmodell, was vor einiger Zeit gestartet hat. Ich erinnere mich gut, bevor das Ganze losgegangen ist, saß ich, glaube ich, mit Alina im Auto und Alina erzählte mir von dieser Idee, von der Vision, wir wollen einen Gottesdienst starten, mitten in der Stadt, an einem neutralen Ort, in dem es darum geht, Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen oder ihn vielleicht, ich sag mal, verloren haben in ihrem Leben. Und ich war total begeistert. Diese Idee, in die Stadt zu gehen und Menschen zu erreichen, die Jesus nicht kennen. Denn ich glaube, gerade hier, es ist immer schwierig, Leute an einen Ort zu kriegen, Leute dahin zu kriegen, wo schon alles festgefahren ist, wo es schon klare Regeln gibt, wo schon vieles, naja, auch irgendwie verbunden wird. Wenn ich kein Christ bin, dann gehe ich wahrscheinlich nicht so schnell in die Kirche, außer irgendetwas treibt mich dahin. Vor einiger Zeit dann, ich glaube, es war anderthalb Jahre, lief das Konzept schon, oder mindestens ein Jahr, war ich endlich mal da und ich war gerührt. Es war hier in diesem Saal und ich stand da hinten vor diesem runden Fenster und es gab eine ganze Reihe von Sachen, die mich total glücklich gemacht haben. Aber eine Sache möchte ich herausheben. Hier vorne stand ein Lobpreisteam auf der Bühne. Die haben gestrahlt bei dem, was sie getan haben. Man hat gesehen, dass sie eine Riesenfreude dabei hatten und dass sie Gott gelobt haben vom ganzen Herzen. Und das hat mich so gefreut, das hat mich so gerührt, dass ich fast Tränen in den Augen hatte. Ich musste mich so ein bisschen zusammenreißen, damit ich da jetzt nicht anfange, als emotional abgestempelt zu werden. Was aber gleich geblieben ist, auch wenn es jetzt hier stattfindet, ist dieser Wunsch, nicht Christen zu erreichen. Und ich glaube, diese Veranstaltung, die Leute, die sich darum kümmern, haben sich genau das zum Fokus gesetzt, zu ihrem Herzens-, zu ihrem Lebensfokus. Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über euren, meinen, unseren Herzensfokus. Ich habe euch dazu einen spannenden Text mitgebracht, der ziemlich herausfordernd ist. Bevor wir den jetzt gleich gemeinsam lesen, ein bisschen Kontext. Wir befinden uns hier, vielen Dank an das Deko-Team dazu, ich habe eine ganz kleine Anfrage gestellt, so ein bisschen Symbolik. Ja, ich glaube, das ist sehr gelungen mit dem bisschen Symbolik. Vielen Dank. Ja. Also wir befinden uns gerade im Tempel in Jerusalem. Das ist die Szene, die wir hier dargestellt haben. Wir haben Jesus, wir haben die Führer Israels und wir haben da hinten die Händler, so pompös dargestellt. Was man wissen muss, der Tempel ist das geistliche Lebenszentrum der Juden. Hier passiert alles, was in der jüdischen Religion wichtig war. Es ist der Ort der Begegnung mit Gott, der Ort des Gebetes und es ist der Ort des Sühnegeschehens. Es ist jetzt schwierig zu verstehen aus der heutigen Perspektive, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, wenn wir Dinge getan haben, die nicht gut sind, wenn wir andere Menschen verletzt haben, dann können wir einfach zu Jesus gehen und sagen, hey Jesus, es tut mir leid. Und Jesus hat das schon aus der Welt geschafft, deshalb ist das dann für uns okay. Früher war das nicht so. Früher musste man Tiere opfern, um Buße zu tun, um seine Sünden vergeben zu bekommen. Und genau das fand auch im Tempel statt. Das heißt, vor Gott treten zu dürfen, das ging im Prinzip nur mit diesem Opfer im Tempel. Und wichtig jetzt zum Verständnis für den folgenden Text ist, Man konnte diese Opfertiere, vor allem Tauben, konnte man direkt im Tempel kaufen. Und kaufen musste man diese mit der Tempelwährung. Das hat so ein paar politische Gründe, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Um die Tempelwährung zu bekommen, musste man im Tempel Geld tauschen. Das war völlig normal und das, was jeder Jude von Anfang an tat im Tempel. Schauen wir in den Text. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er jagte alle Leute hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er sagte zu ihnen, in den Heiligen Schriften steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Da kamen im Tempel blinde und gelähmte Menschen zu Jesus und er heilte sie. Die führenden Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die Jesus tat. Sie hörten auch, wie die Kinder im Tempel laut riefen, Hosianna dem Sohn Davids. Darüber ärgerten sie sich sehr. Sie sagten zu Jesus, hörst du, was sie rufen? Jesus antwortete ihnen, ja, kennt ihr die Stelle in den Heiligen Schriften etwa nicht? Dort heißt es, aus dem Mund von kleinen Kindern und Säuglingen lässt du dein Lob erklingen. Damit ließ er sie stehen und verließ die Stadt. Es gibt eine Parallelstelle im Johannesevangelium, da auch noch zwei Verse raus. Im Tempel traf er auf die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Auch Geldwechsler saßen dort. Da machte Jesus sich aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel hinaus, mitsamt den Schafen und Rindern. Die Münzen der Geldwechsler fegte er zu Boden und stieß die Tische um. Oha, habe ich gedacht, als ich diesen Text gelesen habe. Viele von euch kennen die Geschichte. Oha, was geht denn hier an dieser Stelle mit Jesus? So, Jesus kommt in diesen Tempel rein und er wird völlig aggressiv. Eine einfache Antwort wäre jetzt zu sagen, okay, das, was die Kollegen dort machen, also was die Händler vor allem machen, das ist einfach nicht in Ordnung. Handel im Tempel zu treiben, das geht nicht und das findet Jesus nicht gut. Aber jetzt haben wir gerade schon über den Kontext gesprochen und wir wissen jetzt, Handel und Geldwechsel im Tempel, das war normal. Also, was bringt Jesus dazu, so aggressiv zu werden? Ich habe euch, kurzer Gag, eine Folie mitgebracht. Wenn dich jemand fragt, was würde Jesus tun, dann erinnere sie daran, dass das Umstürzen von Tischen und das Verjagen von Menschen mit der Peitsche, ganz wichtig, durchaus im Rahmen der Möglichkeiten ist. Das nur am Rande, weil wir sonst ja immer den ganz lieben Jesus haben, er ist nicht immer so lieb. Okay, die Folie kann da wieder weg, ja. An keiner Stelle wird Jesus derart aggressiv wie hier. Was treibt ihn dazu? Das ist jetzt die Frage. Und beantworten können wir das, indem wir den Fokus betrachten. Den Herzensfokus, also das, worauf sich Jesus ausrichtet. Den Fokus der Führer Israels, das, worauf sie sich ausrichten, was ihnen wichtig ist. Und den Fokus der Händler, das, was ihnen wichtig ist, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und wir fangen mit den Händlern an dieser Stelle. Das ist der Kollege hier in Rot und Gold. Wir wissen, Geldwechsel und Handel ist gang und gäbe. Die ursprüngliche Idee des Tempeldienstes dahinter war, Menschen zu ermöglichen, Opfer im Tempel zu beziehen und dann eben dieses Bußgeschehen, was früher normal war, durchzuführen. Das heißt, die ursprüngliche Idee war, die Unterstützung der Juden, einen Dienst für die Juden zu tun. Das Ziel war es, Menschen zu ermöglichen, Gott zu begegnen. Jesus' hartes Vorgehen zeigt aber, das, was sie jetzt machen, das ist nicht mehr gut und richtig. Es hat mit der ursprünglichen Idee, mit der guten Idee, diesen Dienst, hat das nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, und jetzt schauen wir mal in den Text auf Vers 13. Hier finden wir jetzt hervorgehoben das Wort Räuberhöhle. Räuberhöhle ist der kritische Punkt, an dem wir festmachen können, was da schiefläuft. Der Tempeldienst dient nicht mehr den Juden, sondern ganz anderen Zwecken. Rauben im Sinne von Geld tatsächlich. Es geht hier jetzt um Geld und es geht um Macht. Sie wollen sich einfach eine reiche Nase verdienen und sie wollen Macht über andere Menschen haben. So, ich hatte Wirtschaftswissenschaften im Studium und ich muss sagen, das, was die da machen, das ist ein ziemlich lukratives Geschäft. Mit so einer Monopolstellung, wo man im Tempel ist und alle Leute sind darauf angewiesen, dass du Tauben verkaufst, da darf man den Preis frei bestimmen. Und das macht man einfach ein bisschen und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Die Leute kaufen ja trotzdem. Für sie ist es ja lebenswichtig, dieses Geschehen, was dahinter steckt, Buße zu tun bei Gott. Also kann ich den Preis noch weiter anheben. Das große Problem dabei, nicht nur, dass das völlig unfair und mies ist, was hier passiert, ist ein Handel mit etwas Göttlichem. Die Taube, die Opfertiere, die man dort kaufen kann, das sind die Grundlage, und diese Tiere, das ist die Grundlage dafür, zu Gott kommen zu können. Das ist die Grundlage dafür, Vergebung zu bekommen. Das heißt, diese Händler nehmen Geld dafür. Menschen nehmen Geld dafür, dass Gott vergibt. Es ist ein völliger Missbrauch ihrer Aufgabe. Und der Antrieb der Händler ist Egoismus. Ich will. Das Problem mit diesem Fokus ist, es lässt sie gleichgültig werden und blind gegenüber allen Menschen werden, die zu Jesus kommen. Die zu Gott kommen sollen an dieser Stelle. Jesus zu Gott kommen soll an dieser Stelle. Es geht ihm nur noch um ihren eigenen Vorteil. Schauen wir uns als nächstes den Fokus der Führer Israels an. Hier haben wir einen von denen. Also viele von uns wissen, dass Jesus mit den hohen Priestern, mit den Führern Israels immer wieder aneinander geraten ist. Auch die hohen Priester hatten ursprünglich ein gutes Anliegen. Und zwar haben sie die Gebote von Gott bekommen und diese Gebote sollten nicht verletzt werden. Das ist das, was wir in den 5 Büchern Mose lesen können. Und damit ein Mensch nicht in die Gefahr kommt, die Gebote zu verletzen, haben gesagt, okay, wenn ich eigentlich nur bis hierhin gehen darf, nach den Geboten, dann legen wir doch nochmal Gebote, menschengemacht drumherum, da darf ich nur bis hier gehen. Ein bisschen zugespitztes Beispiel zugegeben ist, wenn man verbietet tagsüber, wenn es hell draußen ist, das Licht anzumachen, weil es unnötig ist und nur Strom verbraucht. Dann könnte man sagen, jetzt kommen die Pharisäer und sagen, ja, tagsüber das Licht anzumachen, das ist schon schlecht, aber da kann man ja schon noch in Versuchung kommen, am besten machen wir das Licht gar nicht mehr an. So, das Licht hat keinen Zweck mehr an dieser Stelle. Problematisch oder viel problematischer wird es dann, wenn diese Regeln, die um die Gesetze aufgebaut werden, menschliche Regeln unmenschlich werden. Als Beispiel haben wir hier das Heilverbot am Sabbat. Wir lesen zum Beispiel in Markus 3 davon, dass Jesus mit den Hohenpriestern aneinander gerät und ein Mann heilen möchte, der eine verkrüppelte Hand hat. Und die Hohenpriester sagen, nein, das solltest du nicht tun. Und sie stellen ihn zur Rede. Der Grund ist, sie haben diese Regel festgesetzt, dass man am Sabbat nicht heilen darf. Sabbatvorschriften, es geht eigentlich darum zu ruhen. Jetzt ist die Frage bei den Juden, wie kann man denn ruhen, was heißt denn ruhen und auszuruhen? Also werden auch wieder ganz viele Regeln drumherum festgelegt. Zum Beispiel darf man eine bestimmte Anzahl von Schritten gehen. Man darf ganz, ganz viele Handlungen nicht tun. Alles, was nur im Ansatz nach Arbeit riecht, wird verboten. Unter anderem auch das Heilen von Menschen. Das heißt, Jesus wendet sich hier an dieser Stelle gegen die Regeln der Führer Israels. Und diese sind nicht nur dafür verantwortlich, sie festzulegen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Das heißt, es ist hier ein offener Konflikt. Jesus macht damit deutlich, was ihm wichtig ist, nämlich der Mensch, die Nächstenliebe zum Mensch. Aber gleichzeitig macht er sich die Führer Israels zu seinen Feinden. Er greift ihre Tradition, ihre Regeln und ihre Macht an. Wenn Leute sehen, dass sich jemand gegen sie wehren kann und sie nichts tun, da kann man ihn auch direkt ins Gesicht schlagen. In unserem Text lesen wir in den Versen 14 und 15, dass sich die Führer Israels darüber ärgern, dass Jesus die kranken Menschen heilte. Warum? Das habe ich gerade erklärt. Jesus greift ihre Macht an. Und Jesus greift damit Jahrhunderte von Tradition, Jahrhunderte von Erfahrung an, die diese Menschen hatten. Der Antrieb der Führer Israels, der jüdischen Führer, ist Angst und Machtverlust. Sie sind sich so wichtig, das ist falsch, hier müssen wir. Ich bin, das steht bei Ihnen im Zentrum. Ich bin jemand, ich bin derjenige, der die Instanz ist, ich bin derjenige, der das Sagen hat. Das Problem bei Ihrem Fokus ist, Sie sind blind gegenüber guten Veränderungen. Sie sind blind gegenüber dem Wirken Gottes. Und Ihre Angst, Anerkennung und Einfluss zu verlieren, bestimmt Sie so stark, dass Sie darüber, dafür sogar über Leichen gehen. Ja, Sie sind es, die maßgeblich daran beteiligt sind, dass Jesus später gekreuzigt wird. Vergleichen wir das mal mit dem Fokus von Jesus. Schauen wir, was ihm wichtig ist. Und da haben wir auch direkt bei uns im Text zwei Stellen. Es gibt mit Sicherheit viel, viel mehr, was man zum Fokus, zu dem, was Jesus wichtig ist, sagen kann. Aber schauen wir uns nur diese beiden Sachen an. Im Vers 13 heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. So, mit diesen Worten, weist Jesus die Händler und die Handelnden im Tempel zurecht. Jesus setzt damit den Fokus auf das, was der Tempel eigentlich sein sollte. Das, was der Tempel eigentlich sein sollte, ein Ort des Gebets, ein Ort der Begegnung von Gott und Mensch. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und dabei ist ganz spannend, woher dieses Zitat kommt, nämlich aus Jesaja 56. Und wenn man das liest, ich fasse das ganz kurz in einem Satz zusammen, es geht um Segen. Auf dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch liegt Segen. Segen für den Menschen in der Beziehung mit Gott. Und dann schauen wir für den zweiten Punkt in die Verse 14 und 16. Hier lesen wir, dass Jesus Blinde und Lahme heilt und von Säuglingen und Kindern gelobt wird. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern auch durchweg im Neuen Testament wird deutlich, für wen Jesus in die Welt gekommen ist. Nämlich nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, für die Sünder, für die Unmündigen und für die Schwachen. Auch hier ist wieder besonders spannend zu sehen, woher dieses Zitat kommt. Das finden wir nämlich schon im Alten Testament, und zwar im Psalm 8. Und hier heißt es auch, dass Gott den Menschen nur ein wenig geringer gemacht hat als Gott selbst. Der Mensch ist nur ein wenig geringer gemacht als Gott selbst. Das steht im Psalm 8. Und deshalb ist jeder Mensch Gott unglaublich wichtig. Und Jesus möchte, dass keiner verloren geht, sondern ihn kennenlernen kann. Der Antrieb von Jesu, ich habe da kein Schild zu, das ist viel zu groß, um das jetzt einfach so in zwei menschliche Worte zu fassen, ist die Liebe zum Vater und die Liebe zu den Menschen. Jesus' Ziel ist es, die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen, Mensch und Gott zu versöhnen, die Menschen mit ihm zu versöhnen. Und jetzt zeigt sich das Problem im Vergleich der Fokussetzungen. Schauen wir zu den Führern Israels und zu den Händlern. Sie machen ihre eigenen Pläne. Sie wenden sich von Gott ab. Sie verfolgen ihre egoistischen Ziele. Und Gott wird dadurch völlig unwichtig. Und das betrifft nicht nur sie, sondern es hat auch Einfluss auf die Menschen um sie herum. Und jetzt wird deutlich, warum Jesus so sauer wird an dieser Stelle im Tempel. Denn der Tempel, ich habe gerade das Ziel genannt, Beziehung mit Gott, Begegnung mit Gott, der verfehlt sein Ziel völlig. Ein Haus des Gebets, eher ein Haus des Geldes. Ein Haus der Sühne, eher ein Haus der Scheinheiligkeit. Ein Haus Gottes, eher ein Haus der Menschen. Das Verhalten der Menschen, der Händler und der Führer Israels, hat schwere Folgen. Jesus' Handeln ist an dieser Stelle nämlich auch im Tempel prophetisch zu verstehen. Und Jesus kündigt an dieser Stelle den Untergang des Tempels an. Und einige Jahre später, 70 nach Christus, geschieht das dann auch. Die Römer zerstören den Tempel. Das heißt, Jesus kündigt an, das, was hier läuft, ist nicht okay und es wird untergehen. 70 nach Christus geschieht es. Das Konzept des Tempels in dieser Art ist gescheitert. Ein Tempel, so wie es in Jerusalem gab, den gibt es heute nicht mehr. Doch an dieser Stelle, mit dem Scheitern dieses Tempels, kommt für uns eine Verheißung. Denn mit dem Tod Jesu am Kreuz wurde der Tempel in Jerusalem nutzlos. Jesus hat sich als perfekte Opfer für uns alle hingegeben. Damit hat er die Trennung zwischen Gott und dem Menschen, das heißt zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott, aufgehoben. Wir können zu Gott kommen, ohne in einen Tempel gehen zu müssen. Wir können zu Gott kommen, ohne Tiere opfern zu müssen. Der neue Tempel, das sind wir, das ist jeder einzelne von uns. Um zu Gott zu kommen, müssen wir an keinen speziellen Ort gehen. Wir können um Vergebung bitten, ohne Tauben an unserer Stelle opfern zu müssen. Wir brauchen keine Händler mehr und wir brauchen keine hohen Priester mehr, die uns irgendetwas vermitteln. Jesus hat alles getan. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Das ist die Verheißung. Und meint ihr nicht, dass es sich lohnt, diese Verheißung weiterzugeben? Und damit komme ich zu uns und möchte das Ganze mal auf uns übertragen und die Frage stellen, wo liegt denn unser Herzensfokus? Was ist uns wichtig? Gehen wir nochmal zu den Händlern. Die Händler haben diesen Fokus, ich will. Sie sorgen sich nur um sich selbst. Gewiss wollen wir nicht ihren Fokus einnehmen. Dieser rücksichtslose Egoismus, der ist uns wahrscheinlich allen zuwider. Doch glaube ich, dass auch wir immer wieder versucht sind, einen ähnlichen Fokus einzunehmen, ihren Antrieben zu folgen. Ich hoffe, dass wir in der Regel nicht Tausende von Glaubensgeschwistern abzocken. Aber bei uns gibt es etwas Ähnliches, was nur viel, viel, viel leiser beginnt. Es beginnt mit einem leisen Ich will. Da ist zum Beispiel der Job oder diese Beförderung, die ich gerne hätte. Und ich bin doch auch ein guter Mitarbeiter. Ich arbeite jetzt schon so lange in dieser Firma oder habe schon so viel vorher gearbeitet und ich arbeite so hart und immer treu meinem Chef gegenüber. Ist es nicht dran, dass ich mal befördert werde, dass ich mal diesen guten Job bekomme? Ich hab's doch verdient. Und man beginnt dann, ein bisschen nachzuhelfen. Mit dem einen ein paar gezielte Informationen benannt, im anderen Gespräch ein paar Informationen gezielt weggelassen. Und schon sehen die eigenen Chancen viel, viel besser aus. Ich will diesen Job, diese Beförderung. Oder nehmen wir etwas anderes. Dieses Handy, diese Schuhe, dieses Auto oder dieses was auch immer ich gerne hätte. Ich habe dafür eigentlich gar kein Geld. Doch ich kann mir doch auch mal etwas gönnen. Mensch, mein ganzes Leben arbeite ich, da darf ich doch mal an mich denken. Ich verdiene es doch auch. Und die Gemeinde, die Menschen, die ich sonst finanziell unterstütze mit meinen Spenden, ach, die kommen auch mal ein paar Monate ohne mein Geld aus. Das ist doch nicht so wichtig. Ich will dieses was auch immer. Was hier geschieht im Hintergrund ist eine Entwicklung. Ein leises Ich will. Etwas in den Fokus, in den Blick nehmen, was uns wichtig ist. Und je länger wir darauf schauen, desto größer wird das. Und irgendwann wird dieses Ich will so groß, dass wir es kaum noch kontrollieren können. Und irgendwann wird das Ich will so groß, dass wir versuchen, es auf Kosten anderer zu ermöglichen. Wichtig, ich möchte jetzt nicht sagen, dass an sich selbst zu denken generell schlecht ist. Das ist nicht die Aussage. Aber ich möchte verwarnen, dass Egoismus definitiv die Macht hat, unseren Blick von Jesus und von anderen Menschen fernzuhalten. Schauen wir uns jetzt die Führer Israels an. Wie verhält es sich bei ihnen? Ich bin, das ist ihr Fokus. Wir wollen gewiss auch nicht ihren Fokus einnehmen. Wir fragen uns, wie blind und arrogant kann man sein? Aber auch hier sind wir doch wieder viel schneller in ihrer Position, als es uns lieb ist. Wenn wir ehrlich sind, ist uns Anerkennung und Ansehen schon ziemlich wichtig, oder? Wie viel Zeit, einfach mal ehrlich drüber nachdenken, wie viel Zeit haben wir schon damit verbracht, uns darüber zu ärgern, dass uns jemand nicht nach unserer Meinung gefragt hat? Ich viel. Ich bin der, der wichtig ist, der gefragt hätte werden sollen. Wie schnell sind wir dabei, schlecht über Menschen zu denken, die sich nicht an unsere Regeln und Umgangsformen halten, die sich einfach mal anders benehmen, als wie es gewohnt sind. Ich bin doch derjenige, der weiß, was richtig ist. Das, was ich lebe, das ist der Standard. Wie leicht sprechen wir uns gegen Veränderungen aus, weil wir Angst haben, dass wir nicht mehr mitkommen oder weil wir vielleicht sogar Angst haben, Einfluss zu verlieren. Ich bin derjenige, der entscheidet. Ich bin derjenige, der das Sagen hat. Dieser Fokus auf das Ich Bin, der macht uns sehr schnell kritikunfähig, der macht uns im Umgang mit anderen unfair und erfüllt uns mit Angst, nicht mehr mitzukommen, nicht mehr Herr der Lage zu sein. Ich meine, vielleicht gehen wir nicht so weit wie die Führer Israels. Die beschweren sich darüber, dass Menschen geheilt werden, die krank sind. Und sie verurteilen zugleich diejenigen, die im Namen Gottes Wunder tun und die heilen. Aber hinter dem Rücken von anderen Menschen, da kann man so einen Unmut doch auch schon mal freien Lauf lassen. Und wenn man Gras über eine Sache wachsen lässt, irgendwann muss man sich halt auch nicht mehr entschuldigen. Und auch hier ist es wieder eine Entwicklung. Ein leises Ich Bin. Und je wichtiger wir uns werden, je mehr wir uns angucken, desto größer werden wir und desto unwichtiger werden die Menschen um uns herum. Und es wird so groß, dass wir es nicht mehr kontrollieren können. Anerkennung und Ansehen, auch das ist nicht alles schlecht, das kann sogar biblisch sein. Die Bibel ruft uns auf, ein gutes und vorbildliches Leben zu führen. Aber schwierig wird es dann, wenn wir unsere Anerkennung über andere stellen. Ich habe so ein paar Testfragen mitgebracht. Bin ich bereit, eigene Fehler einzusehen und mich zu entschuldigen? Bin ich bereit, anderen den Vortritt zu lassen, auch wenn ich dafür auf Lob und Anerkennung verzichten muss? Und wir können diese Fragen nochmal auf ein höheres Level heben. Und das richtet sich jetzt an alle von uns, alle von euch, die in irgendeiner Weise Verantwortung für andere Menschen haben. Ich als Teamleiter, als Hauskreisleiter, als Jugendleiter, als Teamleiter, als was auch immer für ein Bereichsleiter oder Gruppenleiter. Ich als Diakonats- und Gemeindeleiter, ich als Pastor, ich als Theologiestudent. Bin ich bereit, eigene Fehler einzusehen und mich zu entschuldigen? Bin ich bereit, andere den Vortritt zu lassen, auch wenn ich dafür auf Lob und Anerkennung verzichten muss? Und jetzt kommt noch eine Frage dazu. Bin ich bereit, Veränderung zuzulassen, auch wenn ich dadurch Einfluss verliere? Die Frage, die all diese Fragen zusammenfasst, ist, wie wichtig bin ich mir? Was ist mir wichtiger, mein Einsehen und mein Einfluss? Oder andere Menschen? Was ist mir wichtiger, dass ich wichtig bin oder dass Menschen Gott kennenlernen? Nachdem Jesus in Jerusalem im Tempel war, begegnet er einem Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Dieser Feigenbaum ist symbolisch zu verstehen und prophetisch auf den Tempel bezogen. Auf Jesu Worte hin geht dieser Feigenbaum ein. Wir kennen das Bild von den Früchten in der Bibel immer wieder. Er, der Feigenbaum, er, der Tempel, hat sein Ziel verfehlt. Und ich habe bewusst diese Predigt mit der Freude über das angefangen, was hier in der Gemeinde passiert, über die Früchte, die ich von außen schon sehen kann. Und ich bin überzeugt, dass Gott mit unserer Gemeinde noch Großes vorhat, dass Gott mit jedem persönlich hier noch Großes vorhat, dass wir großes Potenzial haben. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, um dahin zu kommen, was ist uns wichtig? Worauf legen wir unseren Herzensfokus? Und ich möchte ermutigen, unseren Herzensfokus zu prüfen und neu auszurichten. Man kann das vielleicht jetzt oberflächlich an die Seite schieben und kann sagen, nein, ich bin noch ein guter Christ. Aber wenn wir tief in uns schauen und mal schauen, warum handeln wir wirklich so, was steckt dahinter? Das sind die Punkte, die spannend werden. Das sind die Punkte, die vielleicht auch mal wehtun. Im Vorfeld dieser Predigt habe ich zwei Varianten geschrieben. Diese, die ich gerade halte, und eine, in der ich nicht so aggressiv werde wie jetzt. Und Arne sagte zu mir, Sebastian, hau das ganze Programm raus, es ist okay. Die Händler haben eine wichtige Sache nicht verstanden. Und die Bibel wird nicht müde, das deutlich zu machen. Nämlich, dass Gott uns versorgen möchte. Sie sorgen sich nur um sich selbst, sie achten nur auf sich selbst, vergessen aber, dass Gott sich um sie kümmert. Dabei geht es um die Versorgung des Leibes wie auch der Seele. Und immer wieder lesen wir in der Bibel von einem göttlichen Frieden. Und viele von euch kennen diese legendäre Antwort auf die Sorge um Essen, Trinken und Kleidung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Essen, Trinken und Kleidung wird uns zufallen, wenn wir das Reich Gottes, wenn wir Gott in den Blick nehmen. Das ist ein Zuspruch Jesus, den wir ernst nehmen dürfen. Aber ich möchte es mal so formulieren, wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nie erfahren, was dahinter steckt. Und auch die Führer Israels haben etwas nicht verstanden. Ihnen ist so wichtig, jemand zu sein, dass sie nicht beachten, was in der Bibel über sie steht. Nämlich, dass sie und jeder Einzelne von uns nur ein wenig geringer gemacht ist als Gott. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Das gilt für alle Menschen. Für alle Menschen. Das heißt, keiner ist wertvoller, keiner ist wichtiger. Keiner ist weniger wert und keiner ist weniger wichtig als jeder andere. Die Bibel spricht uns allen zu, dass wir wertvoll sind. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Am Anfang steht bei diesem Einlassen die persönliche Beziehung mit Gott. Wir haben vorhin von Arne gehört, wie Paulus das erlebt hat. In diesem Philippa-Text sehen wir schön, wie aus Paulus ich will, wie aus Paulus ich bin, der Blick auf Jesus ins Spiel kommt. Nachdem er Jesus kennengelernt hatte, stellt er nämlich fest, dass alles, was ihm damals als Vorteil erschien, nun mit dem Blick auf Jesus ein Nachteil für ihn ist. Dahinter steckt die überwältigende Veränderung im Leben Paulus, die Jesus die in sein Leben brachte. Verglichen mit Jesus ist alles andere wertlos geworden. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Vielleicht bist du an diesem Punkt, dass du prüfen musst, wo liegt mein Herzensfokus. Mein Aufruf an alle ist, Jesus neu in unseren Herzensfokus zu nehmen. Und wenn wir da sind, dann können wir beginnen, das weiterzugeben. Und dann können wir beginnen, den Fokus Jesu einzunehmen. Wir haben darüber gesprochen. Jesus Fokus ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Die Beziehung zwischen dir und Gott. Sein Fokus ist es, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und dabei legt Gott auch bei diesen Menschen einen Fokus. Es sind nicht die Gesunden, sondern vor allem die, die ihn brauchen. Es geht vor allem um die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist der Grund, ich habe es am Anfang schon gesagt, warum ich dieses neue Gottesdienstkonzept so feiere. Weil das im Herzensfokus ist. Und meine Hoffnung für dieses Konzept ist, dass es irgendwann vielleicht doch noch in die Innenstadt geht, dass noch mehr Menschen erreicht werden, dass dieser Fokus noch größer wird. Und für uns, lasst uns unseren Herzensfokus verändern und neu ausrichten. Ich wünsche uns, dass uns Menschen wichtig werden, die unsere Hilfe brauchen. Ich wünsche uns, dass uns Menschen wichtig werden, die krank und schwach sind. Ich wünsche uns, dass uns Menschen wichtig werden, die Gott noch nicht kennen. Wir werden jetzt ein instrumentales Stück hören. Und in dieser Zeit können wir darüber nachdenken, wo liegt unser Fokus? Sind wir dabei, dass wir so viele Dinge haben, wo wir nur darauf gucken, was wir wollen, Einfluss haben, etwas Materielles haben, den neuen Job haben, was auch immer da in deinem Kopf ist? Sind wir an dem Punkt, dass es uns nur um Anerkennung geht? Und haben wir die Gefahr, dass wir Gott aus dem Blick verlieren? Oder sind wir an dem Punkt oder möchten dahin kommen, dass uns das wichtig wird, was Jesus sagt? Dass uns Menschen wichtig werden, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir darauf hören, was Jesus vorhat.
Herr Jesus Christus, du schaust in unsere Herzen hinein. Du weißt und siehst, ob uns stärker dieses Ich will um jeden Preis beschäftigt oder dieses Ich bin der entscheidend Wichtige. Oder ob wir unseren Fokus richten können auf dich, den Christus, und der Art, wie du Menschen begegnet bist und der Art, wie du damit ja auch uns selber begegnest. Danke, Herr, für dein Wort, das uns heute Morgen gegeben wurde. Lass es nachwirken in uns durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du in uns hineinschaust und weißt, was wir brauchen, um geistlich satt zu werden. Herr, wir befehlen dir aber auch die Welt, in der wir leben, wo es auch so viel um dieses Ich will und Ich bin geht. Wir bitten dich um den Frieden unter den Nationen. Herr, wir bitten dich für unsere Parlamentarier, die durch das türkische Parlament angegriffen werden in ihrer freien Meinungsentscheidung. Herr, wir beten auch für die Europameisterschaft, die begonnen hat, und bitten dich herzlich, dass es dort zu keinen terroristischen Anschlägen kommt. Lass die Völker zusammenfinden. Und lass uns zusammenfinden, die Gesunden und die Kranken. Sei du mit denen unter uns, die leiden am Körper oder an der Seele. Und danke, dass du uns berührst, ein jedem da, wo er es braucht und so, wie es nötig ist. Herr, lass uns wie Paulus sagen können, das Wichtigste ist, dich zu kennen und den Fokus auf dich gerichtet sein zu lassen. Und so wollen wir dich jetzt loben, indem wir dich preisen und dir unsere Lieder bringen und damit auch ausdrücken, was uns im Herzen bewegt. Amen.
Wer kann bitte dazu aufstehen? My heart and my soul.
Bleibt hier ruhig stehen. Und ihr könnt auch stehen bleiben, denn es gibt nur noch die Verabschiedung. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Sonntag. Genießt den, draußen gibt es Würste. Dann könnt ihr den Schuppen ausräumen und heute Abend lädt der Crossover ein. Und jetzt bitten wir Gott noch um seinen Segen. Herr, unser Gott, segne du uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. Und sei du uns gnädig. Schau in unser Herz. Nimm dich unserer Sorgen an. Erhöre unsere Gebete. Du bist unser Friede. Du bist unser Glück. Darüber preisen wir dich. Amen.